Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Na, was habt ihr schon alles so vergessen in eurem Leben? Also, ich meine, man kann alles vergessen, ja.
Wir hatten einen Familienausflug und waren auf der Autobahn unterwegs und mussten unser Auto auftanken. Ich war da mit meiner Mutter auf der Toilette, ich war ganz klein, irgendwie 4, 5 Jahre. Und mein Vater hat es dann tatsächlich geschafft, nur mit meinem Bruder hinten schon loszufahren und uns auf der Tankstelle zu vergessen.
Ach kommt, es ist auch ein bisschen lustig. Das ist meine Kollegin Mintu, die ihr da gerade gehört habt. Die vergisst selbst ganz, ganz viel, ihre Familie auch. Und damit sind sie natürlich nicht die Einzigen. Passiert uns allen jeden Tag mehrmals, dass wir irgendwelche Sachen liegen lassen. Woher kommt das? Also warum vergessen wir die halbe Familie auf dem Rastplatz oder den Regenschirm, Schlüssel oder das, was wir gerade machen wollten? Ganz kurze Antwort schon mal. Unser Gehirn ist einfach mit wichtigeren Dingen beschäftigt, ja. Und die ausführliche Antwort im frischen Podcast vom Update bekommt ihr heute am Dienstag, den 26. Februar. Außerdem heute mal wieder Brexit-Zeit. Ja, ja, ja. Wobei Zeit, naja, eigentlich sollte der Brexit ja am 29. März über die Bühne gehen. Nur daraus wird wohl nichts werden. Denn Theresa May hat heute angeboten, dass sie das Austrittsdatum auch verschieben würde. Unser Korrespondent sagt, ja, ist realistisch.
Das mit der Verschiebung, das halte ich eigentlich für fast sicher. Würde mich wirklich festlegen auf zu 99%.
Friedbert Meurer war das und der wird das Ganze nochmal genauer für uns einschätzen. Also was ist nach dieser Ankündigung von Theresa May jetzt möglich bzw. nicht mehr möglich? Wir klären euch auf. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Im Missbrauchsfall von Lüchte in Nordrhein-Westfalen hat es offenbar schon viel früher Hinweise gegeben bei den Behörden als bislang bekannt. Auf einem Campingplatz sind ja jahrelang Kinder sexuell missbraucht worden. Die Hauptverdächtigen sollen ihre Taten auch gefilmt haben. Die Filme sind beschlagnahmt worden, dann auf wundersame Weise verschwunden. Und das ist eben nicht der einzige Ermittlungsfehler in diesem Fall. Dazu hat heute der Innenausschuss des Landesparlaments getagt. Von einer Dreiviertelstunde ist das Ganze erst zu Ende gegangen. Vivien Leue hat das für uns beobachtet. Vivien, was gibt's denn für neue Erkenntnisse?
Ja, der Innenminister musste von noch mehr Fehlern, noch mehr Versäumnissen bei der Polizei erzählen. Du hast es eben schon gesagt, bei der zuständigen Polizei, da in Detmold-Lippe, ist eine Auflistung von Hinweisen auf Sexualdelikte aufgetaucht, eine Excel-Tabelle, wo solche Hinweise dann immer auch eingetragen wurden. Und unter Januar 2002 steht ein Hinweis, dass ein 8-jähriges Mädchen missbraucht worden sein könnte durch den Hauptbeschuldigten. Das muss man sich mal vor Augen halten, das war vor 16, 17 Jahren und viel später ist ihm ja dann die Pflegschaft für ein Kind überlassen worden. Also unfassbar. Es gab offenbar damals auch kein Ermittlungsverfahren, aber eben doch diesen Hinweis bei der Polizei. 2008 dann nochmal Hinweis auf einen weiteren Fall. Und es gab Ende letzter Woche neue Durchsuchungen dieser Campingparzelle und da wurden neue Festplatten und CDs gefunden. Auch das war die vierte Durchsuchung. Was wurde denn die drei Durchsuchungen vorher gemacht? Also ganz viel Kopfschütteln habe ich da heute gesehen in der Sondersitzung des Innenausschusses.
Gibt es denn Neuigkeiten zu diesen verschwundenen CDs und DVDs?
Nein, der Sonderermittler, der letzte Woche dahin nach Detmold geschickt wurde, um dort zu ermitteln, wo die verschwunden sein könnten, er ist mit 4 weiteren LKA-Mitarbeitern vor Ort, der hat gesagt, also so etwas ist ihm auch noch nie untergekommen. Er trifft ständig auf schwere handwerkliche Fehler. Beispielsweise wurden diese CDs, das war ein kleiner Alukoffer extra für CDs in so einer Größe, wo so CDs dann reinpassen und eine CD-Mappe, wie man sie kennt, die man da, wo man die in so Hüllen steckt, die wurden einfach auf einem Schreibtisch liegen gelassen, dann auch noch in einem Büro, was jeden Tag offen ist. Und die hatten offenbar auch keine Anhänger oder Aufkleber, dass sie als Beweismittel irgendwie kenntlich gewesen sind. Also sie sind vielleicht einfach auch irgendwie aus Versehen verschwunden, weil keiner wusste, dass das wichtiges Material ist. Zu dem Zeitpunkt Mitte Dezember, als die damals bearbeitet wurden, gab es auch Umbauarbeiten. Also es gab ein Ein- und Ausgehen von Bauarbeitern. Also unglaublich, was da passiert sein muss. Man muss aber auch sagen, das sind 0,7 Terabyte wohl, die auf diesen CDs waren, von insgesamt 15 sichergestellten Terabyte. Also es ist wohl so, dass da nicht ein Großteil der Taten drauf ist. Diese Männer, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, können offenbar trotzdem überführt werden. Ich meine, das wird später ein Gericht dann zu entscheiden haben, aber davon gehen alle aus. Trotzdem ist das natürlich unglaublich.
Der Innenminister hat ja schon sehr viel zu den Fehlern der Polizei gesagt. Sieht er sich denn da auch persönlich in der Verantwortung? Wie ist da seine Haltung?
Ja, auch das hat er heute direkt gesagt. Er hat sich da wirklich sehr transparent gegeben und gesagt, er trägt die politische Verantwortung. Er ist nun mal der Chef, der oberste Dienstherr der Polizei. Deshalb macht er das jetzt zur Chefsache, quasi jeden Stein umzudrehen, um erstens möglicherweise doch noch diese CDs zu finden und aber vor allem das alles lückenlos aufzuklären. Also diese Verbrechen, diesen unzähligen Kindesmissbrauch an Dutzenden Kindern, Mädchen und Jungs und aber eben auch das Polizeiversagen. Das ist seine politische Verantwortung, sagt er. Er wird sich da wirklich dran setzen, dass am Ende so wenig Fragen wie möglich offen bleiben. Wobei er auch ganz ehrlich sagte, vielleicht, er hofft es nicht, aber bleiben am Ende Fragen offen.
Das sagt also der NRW-Innenminister Herbert Reul. Es gibt ja auch einen neuen Verdächtigen, einen 16-Jährigen. Kann man dazu schon was sagen?
Ja, dieser 16-Jährige soll kinderpornografisches Material besessen haben und es gibt auch Medien, die berichten, das ist wohl Material, was auf dem Campingplatz gefilmt wurde. Ob das jetzt etwas ist, was der Hauptbeschuldigte aufgenommen hat und dem dann überlassen hat oder ob der 16-Jährige mit beteiligt war, mit gefilmt hat, das weiß man alles noch nicht. Da ist noch viel nebulös, aber er wird als weiterer Verdächtiger geführt. Er ist allerdings nicht in Untersuchungshaft, er ist befragt worden.
Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat heute eine Sondersitzung abgehalten zum Behördenversagen im Missbrauchsfall von Lüchte. Details dazu bei uns im Update von unserer Reporterin Vivien Leue.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ja schon nicht einfach, in die EU reinzukommen, ne? Aber rauszukommen ist noch viel, viel schwieriger. Großbritannien wäre theoretisch in einem Monat raus aus der EU, nur bisher gibt es ja eben keinen Deal. Heute hat das britische Parlament wieder mal debattiert mit der EU über das Brexit-Abkommen. Premierministerin Theresa May hat sogar angeboten, den Brexit aufzuschieben. Und die Labour-Partei möchte am liebsten noch ein Referendum. Also reden wir mal wieder über den Brexit mit Friedbert Meurer. Das ist unser Korrespondent in London. Friedbert, was ist denn jetzt alles möglich? Also No-Deal-Brexit, Brexit irgendwann später oder gar kein Brexit?
Also im Prinzip ist immer noch alles möglich, aber das mit der Verschiebung, das halte ich eigentlich für fast sicher. Würde mich wirklich festlegen auf zu 99%. Wird der Brexit verschoben um 2 oder 3 Monate, denn es gibt ja erst die Abstimmung über den Vertrag mit der EU, die wird May wieder verlieren und dann wird es eine Abstimmung über die Verschiebung geben und da gibt es eine Mehrheit im Unterhaus dafür. Diese anderen beiden Varianten, das mit dem No Deal, ja, für den 29. März jetzt ist das ausgeschlossen, aber nicht für alle Zeiten, dieses Schreckgespenst kann wiederkommen und gar kein Brexit, weiß ich nicht, ist möglich, da jetzt Labour für das zweite Referendum ist, ist wieder die Aktien gestiegen, aber für wahrscheinlich halte ich das nicht.
Ja, und dieses zweite Referendum, das die Labour-Partei ja jetzt anstrebt, sie setzt sich dafür ein, darum soll eben dann nochmal komplett neu abgestimmt werden für den Brexit. Kam das überraschend?
Das kam überraschend. Ich hätte es ehrlich gesagt Jeremy Corbyn schon gar nicht mehr zugetraut. Es gab eigentlich einen Parteitagsbeschluss, der sagte, wenn Theresa Mays Deal abgelehnt wird, dann stellen wir einen Antrag auf Neuwahlen. Das hat Labour im Parlament getan, die Abstimmung verloren. Wenn diese Abstimmung verloren geht, dann fordern wir ein zweites Referendum. Und damit hat sich Corbyn lange schwer getan, ich weiß nicht, 4 Wochen lang, bis er dann endlich sozusagen auf diese Position geschoben wurde. Viele in der Partei fordern das. Corbyn hat immer gezögert, weil er sagte, dann verlieren wir unsere Wähler, die für den Brexit gestimmt haben. Ich sag mal, er ist deswegen dagegen, weil er auch ein Brexiteer ist. Aber egal, das ist jetzt schon wichtig. Ohne ihn geht es nicht mit dem zweiten Referendum, aber es gibt immer noch viele Widerstände.
Friedbert, wie ist eigentlich die Stimmung im Parlament? Ich stelle mir das ehrlich gesagt unheimlich anstrengend und nervend vor. Manchmal denke ich mir, haben die da überhaupt noch Bock aufzutauchen, hinzugehen? Wie nehmt ihr das wahr so in London?
Also als ich das letzte Mal da war, habe ich mit Ben Bradshaw gesprochen, das ist ein Abgeordneter von Labour, der sehr gut Deutsch kann, weil er mal für die BBC in Berlin gearbeitet hat. Und ich habe da so einen Slot von 1/2 Stunde gehabt und dann hat er schon wieder seine Jacke angezogen, ist losgerast zum nächsten Meeting. Will sagen, es gibt laufend Treffen von Abgeordneten, die sich verabreden, die sich besprechen. In einer halben Stunde wollen die Brexit-Leute zusammenkommen, hacken dann wieder was aus. Wie reagieren sie jetzt auf das Verschieben? Also, sie werden gewaltig in Atem gehalten. Aber das mit der Verschiebung, ich glaube, das sorgt ein bisschen dafür, dass die Anspannung jetzt abnimmt. Die Anspannung war riesengroß jetzt vor dem 29. März. Nur noch 4 Wochen und dann fliegen wir ohne Vertrag raus. Das ist erstmal weg. Also jetzt ein bisschen die Gemüter beruhigen sich im Moment. Aber der nächste aufgepeitschte Situation, die wird wieder kommen.
Emotionale Achterbahnfahrt, könnte man vielleicht auch sagen. Ist es ja schon seit vielen, vielen Monaten. Friedbert, vielen Dank für deine Schilderungen und deine Eindrücke. Also Brexit, die ganze Geschichte ist immer noch nicht ausgestanden. Premierministerin Theresa May hat heute angeboten, den Brexit aufzuschieben. Und unser Korrespondent Friedbert Meurer hält das auch für sehr wahrscheinlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bewerbung schreiben gibt auch schönere Freizeitbeschäftigungen, ne? Weil irgendwie, man muss sich da so anpreisen und so präsentieren, ja, nur so das Beste von einem und eben darauf hoffen, dass irgendwann die Personalabteilung anruft und sagt, prima, 1A Bewerbung, wir finden dich gut und du darfst bei uns arbeiten. Eine neue Studie von der Personalvermittlung Stepstone sagt jetzt, naja, es ist aber auch andersrum. Also der Markt ist so gut, dass die Bewerber die Firma anrufen können und sagen, okay, ich arbeite jetzt bei euch. Oder in jedem dritten Fall auch, nee, lass mal lieber. Ziemlich lässig und das liegt nicht nur am guten Arbeitsmarkt, sondern die Firmen selbst machen eben auch Fehler. Das hat unser Reporter Pascal Fischer heute in der Recherche herausgefunden. Also Pascal, können Arbeitssuchende jetzt chillen oder wie sollen wir das interpretieren?
Könnte man schon so sagen. Die Studie von Stepstone sagt zumindest 29% der deutschen Fachkräfte, ja, die durchlaufen eine Bewerbung und sagen am Ende, ach nö, keine Lust. Das kam bei einer Online-Befragung von 20.000 deutschen Bewerbern raus. Die bekamen immer, wenn das losging bei denen online mit der Bewerbungsphase, dann kriegten die so einen Button angezeigt, dass sie eine Umfrage ausfüllen sollen. Da konnten sie dann einige Fragen beantworten. Ja, wann haben sie auf die Anzeige reagiert? Wann gab es dann ein Bewerbungsgespräch? Und wie ist das alles ausgegangen mit einem Vertrag oder eine Absage oder wie auch immer. Das waren dann allesamt Leute, die sich zwischen Juli 2016 und Oktober 2018 beworben haben.
Und ist das repräsentativ?
Naja, nicht für den Arbeitsmarkt hier in Deutschland insgesamt. Das Portal, das richtet sich ja eher an Fach- und Führungskräfte. Die haben natürlich bessere Berufschancen. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg gibt es ja 1,5 Millionen offene Stellen, aber 2,2 Millionen Arbeitslose. Also bei Helfertätigkeiten, da weiß man, da hat sich der Arbeitsmarkt eben nicht so gedreht wie für die anderen.
Ja, okay, aber ich meine, irgendwie einen Job annehmen, wenn man einen sucht, ist nicht so schlecht, weil man muss ja irgendwie Geld verdienen, ne?
Ja klar, klingt so erstmal, ne? Man hat Druck, man nimmt den ersten, den man kriegen kann, aber diesen Druck haben offensichtlich viele gar nicht gerade. Viele bewerben sich nämlich sogar aus festen Jobs, sagt André Schäfer von Stepstone.
Das bedeutet, sie suchen nicht unbedingt nur einen Job, sie suchen ihren Traumjob. Und Traumjob heißt, da müssen alle Faktoren stimmen und dann sehe ich natürlich auch ganz genau hin, ob der Job auch wirklich zu mir passt.
Also eher ist ja das Unternehmen dann unter Druck. Das sucht und der Arbeitnehmer, ja, der kann warten aufs nächste Angebot.
Gut, man kann natürlich auch einfach, wenn man sich mal so einfach bewirbt, so sein Marktwert abchecken. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ne? Heißt ja letztendlich, die Unternehmen bewerben sich quasi bei den Fachkräften. Checken die Firmen das eigentlich?
Ja, eben nicht. Viele Firmen lassen einen immer noch so Papierformulare und Berge ausfüllen, erzählt André Schäfer von Stepstone. Und dann hört man erstmal Wochen gar nichts von denen. Und diese Zeit zwischen Erstkontakt und Arbeitsvertrag, diese Vakanzzeit, die dauert fast einen Monat lang. Wenn dann ein anderes Unternehmen kommt und dir was anbietet, dann gehst du wahrscheinlich eher dahin, wenn alles stimmt. Manche Firmen sagen auch in ihren Stellenanzeigen eigentlich kaum was über die Stelle, um die es geht, erzählt André Schäfer von Stepstone.
Damit können Sie aber als jemand, der sich bewerben möchte, nicht wirklich viel anfangen. Sie wissen nicht, gibt es da eine Kantine? Wie ist eigentlich die Parkplatzsituation? Wie ist die Zuganbindung? Und vor allem, wie ist eigentlich die Kultur dieses Unternehmens?
Naja, und das ist dann für beide blöd, wenn später das Bewerbungsgespräch ist und da merken dann beide Seiten, können wir uns sparen, würde eh nicht passen.
Also müssen Unternehmen ihre Betriebskultur aktiv oder aktiver vermarkten?
Ja, auf jeden Fall. Und nicht erst in diesen Hochglanzstellenanzeigen ganz am Ende des Prozesses, eigentlich schon vor dem Bewerbungsprozess, eigentlich im Grunde die ganze Zeit, sagt Alexander Kubis vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.
30% aller Neuanstellungen erfolgen quasi aufgrund von persönlichen Kontakten im Unternehmen über quasi Empfehlungen von Mitarbeitern. Und an der Stelle ist es eben extrem wichtig, quasi auch dieses Branding der Unternehmen, also dass sich die Leute dort wohlfühlen und damit auch ein Commitment abgeben, das ist eben sehr wichtig und wird immer wichtiger an der Stelle dann auch.
Ja, also ganz kurz gesagt, wer sich in der Firma mies fühlt, der wird dann dieser Firma kaum helfen und seinen Kumpel weiterempfehlen oder irgendwen.
Fast ein Drittel aller Hochqualifizierten lehnen gerne mal ein Jobangebot ab. Die Unternehmen haben noch nicht komplett verstanden, dass sie sich bei den Arbeitskräften eben auch vermarkten müssen. Die Details dazu von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Obergrenze wird ausgeschöpft. Das konnte man heute oft lesen online in Sachen Familiennachzug von Flüchtlingen. Das stimmt so allerdings nicht ganz, denn im Januar sind zwar mehr als 1000 Visa erteilt worden, aber weniger als 1000 Genehmigungen für den Nachzug. Und auf die kommt es letztendlich an, denn die Angehörigen, die brauchen beides, um dann tatsächlich nach Deutschland kommen zu können. Unsere Korrespondentin Gudula Geuter erklärt uns nochmal dieses dann doch relativ komplizierte Nachzugsverfahren. Gudula, als im vergangenen August der Familiennachzug wieder eingeführt worden ist, nachdem er 2 Jahre lang ausgesetzt wurde, was war da die genaue Vereinbarung der Großen Koalition?
An sich, das war angestrebt, sollten 1000 Angehörige pro Monat der Nachzug erlaubt werden. Wir reden da über eine bestimmte Gruppe von Flüchtlingen, die an Angehörige kommen können sollten. Allerdings war da von Anfang an klar, dass das nicht sofort funktionieren würde. Es muss erstmal Termine bei den Botschaften geben, es müssen die Unterlagen rangeschafft werden. Es ist ein sehr kompliziertes, dreistufiges Verfahren zwischen Botschaften, deutschen Ausländerbehörden, Bundesverwaltungsamt. Also hat man gesagt, gut, wir rechnen das nicht Monat für Monat spitz auf Knopf ab, sondern wir sagen, in den ersten 5 Monaten sollen es insgesamt 5000 sein. Das war also die Hoffnung, dass das Verfahren in den 5 Monaten gut angelaufen ist. Tatsächlich hat es aber viel länger gedauert, bis man auf die 1000 kam, nämlich bis heute noch nicht. Mhm. Im Schnitt waren es in den ersten 5 Monaten nur gut die Hälfte und jetzt sind wir bei 877 im Januar. Also das heißt, diese 1000er Zielmarke ist immer noch nicht gerissen.
Also liegt man immer noch drunter. Okay, du hast eben gesagt, Gudula, es geht da um eine bestimmte Gruppe. Um wen denn dann konkret?
Das ist wichtig, weil über diese kleine Gruppe sehr viel gesprochen wurde. Es geht um die sogenannten subsidiär Schutzberechtigten. Vereinfacht gesagt sind das einfach Bürgerkriegsflüchtlinge. Und zwar solche, die nicht noch aus einem anderen Grund verfolgt werden, sei es Religion, sei es Ethnie oder anderes. Bei denen ist die Besonderheit, dass nach Völkerrecht, nach überwiegender Ansicht, nicht unbedingt ein Anspruch auf Familiennachzug besteht. Und deshalb ist das eben etwas, über das man sich politisch streiten kann, ob man das diesen Leuten noch zusätzlich gewähren will oder nicht. Dagegen, und deswegen lohnt sich die Unterscheidung, gibt es bei anderen überhaupt keine Frage. Bei Asylberechtigten nach dem Grundgesetz nicht, auch bei der sehr viel größeren Gruppe der Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Da ist gar keine Frage, dass die ihre engsten Angehörigen nachholen dürfen. Und es gibt auch Regelungen zum Beispiel für Spätaussiedler oder so. Also man muss sich nur klar machen, wir reden eigentlich über eine kleine Gruppe. Ursprünglich gab es mal 45.000 Terminanfragen bei Botschaften. Jetzt sind noch 36.000 übrig, ist der aktuelle Stand. Das ist die Größenordnung, über die wir reden.
Was bedeutet das denn jetzt? Also eben gerade hast du ja schon erklärt, dass diese Obergrenze ja immer noch nicht erreicht wird. Also auch jetzt, man liegt drunter 800 und ein paar Gequetschte, hast du eben gerade gesagt. Was heißt das? Also ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein schlechtes Zeichen? Wie interpretiert man das jetzt?
Es ist erstmal ein Zeichen dafür, dass die Kritiker vorher recht hatten, dass dieses Verfahren offenbar doch ziemlich kompliziert ist. Das ist, ich hatte es eben schon gesagt, ein dreistufiges Verfahren, wo die Botschaften ihre Aufgabe machen und eben erstmal sagen, ob die Visa erteilt werden können oder nicht. Wo dann aber auch die deutschen Ausländerbehörden noch mitsprechen, die dann eben nochmal prüfen, ob die deutschrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Das kann also Straftaten sein, das kann Frage von Lebensunterhaltssicherung sein und anderes. Und entscheiden muss dann letztendlich das Bundesverwaltungsamt und das kann nochmal ein Flaschenhals sein. Und das ist eben erstmal schon mal ein Grund, warum es zwar tatsächlich jetzt, und das war noch die Meldung des Morgens, mehr Visa gibt, mehr als 1000 Visa, die erteilt werden, warum aber trotzdem es eben immer noch nicht diese 1000 Genehmigungen gibt. Das ist also das eine Problem. Und die andere Frage ist, was folgt daraus? Nun kann man sagen, die 1000 sind nicht erreicht, Punkt. Das ist das, was eigentlich die Vereinbarung in der Koalition vorsieht. Wenn man es sehr päpstlich sieht, dann sagt man, gut, die anderen haben Pech gehabt. Oder man könnte sagen, na ja, eigentlich war das ja eine Zielgröße, von der man gedacht hat, dass man die irgendwann erreichen würde. Und nun sind die Zahlen so lange unterschritten worden, dass man noch was oben drauf gibt, wenn das Verfahren später mal so gut angelaufen ist, dass man wirklich diese 1000 Genehmigungen hinbekommt.
Das heißt, entscheidend ist die Genehmigung. Wenn die erteilt ist, dann kann man vielleicht auch irgendwann mal davon sprechen, dass man eine Obergrenze erreicht hat.
Genau. Okay. Und das ist bisher noch nicht erreicht.
Kann man denn schon absehen, ob es noch mehr Anträge geben wird in diesem Jahr?
Anträge im förmlichen Sinn, die werden so schnell steigen, wie die Behörden sie entgegennehmen. Also das, womit man rechnen kann, das sind sozusagen die Absichtsbekundungen, die es gibt. Und das sind eben die Terminanfragen bei den Botschaften. Da ist eben die neueste Zahl 36.000, die da noch liegen. Das heißt noch nicht, dass all diese Leute auch tatsächlich einen Anspruch haben, dann auch wirklich eine Genehmigung zu bekommen. Das ist erstmal die Interessensbekundung.
Beim Familiennachzug ist die Visa-Obergrenze erreicht von 1000. Aber noch nicht die Obergrenze bei den Genehmigungen. Infos dazu habt ihr bekommen in Deutschlandfunk Nova im Update von Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ich glaube, da bekommt man alles, wirklich alles auf einmal. Herzrasen, Schweißausbruch, Tunnelblick und totale Panik. Nun, das nutzt alles, überhaupt gar nichts. Was weg ist, ist weg. Ein Mann hat eine Picasso-Vase im Wert von 10.000 Euro einfach vergessen. Im Zug. Der hat die liegen lassen. Der wollte von Kassel nach Düsseldorf, der musste umsteigen in Hamm. Hat er auch gemacht, nur leider hat er die Tasche eben mit der Vase im Großraumwagen liegen lassen. Das ist ziemlich ätzend. Die Vase ist natürlich weg und der Mann ist wahrscheinlich fertig mit den Nerven und der Welt. Warum passiert uns sowas? Warum sind wir manchmal so vergesslich, lassen Sachen liegen, Sachen, die sehr teuer sind, an denen wir eigentlich hängen, vergessen, was wir eigentlich machen wollten? Warum ist das so? Johannes Döbbelt hat das mal für uns recherchiert und sich auch daran erinnert, was er eigentlich selbst schon alles vergessen hat.
Eine Picasso-Vase habe ich zwar noch nie im Zug vergessen, aber doch schon so ein paar andere Sachen. Einen Regenschirm, einen Schal und als ich mal 2 Tage vor Weihnachten mit dem Zug in die Heimat gefahren bin, habe ich fast alle Geschenke in der Bahn liegen lassen. Ich bin also schon einigermaßen vergesslich. Meine Deutschlandfunk-Nova-Kollegin Mintu vergisst aber noch deutlich mehr.
Ich lasse ungefähr jede Woche ungefähr meinen Schlüssel liegen. Ich habe auch einmal geschafft, meine sehr teure Spiegelreflexkamera einfach auf der Straße liegen zu lassen und weiterzulaufen. Ich habe mein Handy mal im Bus vergessen. Ich habe einmal fast meine Geige vergessen.
Und Mintus Familie tickt da ganz ähnlich wie sie.
Wir hatten einen Familienausflug und waren auf der Autobahn unterwegs und mussten unser Auto auftanken. Ich war da mit meiner Mutter auf der Toilette, ich war ganz klein, irgendwie 4, 5 Jahre. Und mein Vater hat es dann tatsächlich geschafft, nur mit meinem Bruder hinten schon loszufahren und uns auf der Tankstelle zu vergessen.
Viele Dinge, Personen oder auch einfach nur Gedanken vergessen wir, während wir unterwegs sind, während wir von A nach B gehen und wenn es nur der Weg vom Wohnzimmer in die Küche ist. Sobald wir den Ort wechseln, besteht immer die Gefahr, dass wir mit unseren Erinnerungen nicht hinterherkommen, sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Erinnerung ist immer das, was in einem Moment erzeugt wird. Wir speichern es nicht irgendwo ab, wie auf einer Festplatte, sondern der Moment ist entscheidend. Und wenn sich der Moment ändert, zack, ist die Erinnerung auch schon wieder weg.
Psychologen nennen das den Türrahmeneffekt. Wir gehen von Zimmer 1 in Zimmer 2, eben durch einen Türrahmen, und schon können wir uns nicht mehr so gut an das erinnern, was in Zimmer 1 passiert ist. Dieser Effekt wurde in Studien sogar nachgewiesen, wenn sich die Probanden nur vorstellen sollten, dass sie durch eine Tür gehen. Auch dann konnten sie sich schlechter erinnern.
Und das liegt einfach tatsächlich daran, dass das Gehirn die Erinnerung, den Gegenstand beispielsweise, immer auch mit der Umgebung verknüpft. Und das führt dann dazu, ich gehe durch den Raum und vergesse es.
Hinzu kommt, vieles, was wir tun, läuft unbewusst ab. Wir verlassen uns auf unsere Routine, sagt Neurowissenschaftlerin Franka Parianen.
Wir kennen das vielleicht alle manchmal. Wir wollen eigentlich am Sonntag irgendwo schön hinfahren und fahren aus Versehen die Strecke zur Arbeit, weil das nah dran war. Und das ist einfach das, was wir automatisch tun. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen die Idee, dass wir alles ganz bewusst erleben, machen aber sehr viele Dinge an sich auf Autopilot.
Und dieser Autopilot, dieses unbewusste Handeln, führt eben manchmal auch dazu, dass wir uns nicht merken, wo wir den Schlüssel oder das Handy jetzt gerade hingelegt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir tun, damit wir uns besser erinnern, damit wir nicht ständig irgendwas verlegen oder liegen lassen. Die schlechte Nachricht, so ganz verhindern lässt sich das Vergessen kaum. Aber so ein paar Strategien gibt es dann doch.
Wenn ich etwas nicht vergessen möchte, ist auch noch ein Tipp, dass man sich so ein Abschlussritual schafft. Also weil Rituale und Routinen besonders kräftig im Gehirn gespeichert werden, kann es was bringen, wenn man zum Beispiel so eine kleine Abschlussgeste einführt, wenn man die Tür abschließt oder, ich weiß nicht, den Herd ausschaltet oder irgendwas, was man typischerweise so vergisst oder sich nicht dran erinnert.
Ich habe für mich so ein Abschlussritual beim Zugfahren eingeführt. Kurz bevor ich aussteige, drehe ich mich immer noch einmal um und gucke auf den Sitz, also ob er leer ist oder ob da vielleicht noch was liegt. Seitdem habe ich nichts mehr in der Bahn vergessen. Außerdem noch eine Möglichkeit, versuchen, unseren Autopiloten auch mal bewusst auszuschalten. Also zum Beispiel vorm Weggehen wirklich aktiv drüber nachdenken, habe ich den Herd jetzt gerade ausgeschaltet oder nicht?
Dann nehme ich mir ganz bewusst einen Moment und frage mich, habe ich das jetzt gemacht? Gucke nach und wenn ich es gemacht habe, klar, kann ich rausgehen. Das, wo wir wirklich aufmerksam sind, das bekommen wir ja mit, das merken wir uns ja, zumindest für den kurzen Moment.
Um unser Gedächtnis auch langfristig zu verbessern, auch das zeigt die Forschung, helfen übrigens auch Sport und Bewegung und nicht allzu viel Stress. Auf der anderen Seite ist Vergessen aber auch völlig okay und sogar hilfreich.
Viel wichtiger als, dass man sich an alles erinnert, ist, dass man einige Sachen vergisst.
Unser Gehirn muss vergessen, damit es richtig funktioniert. Unwichtiges raus, Wichtiges rein. So können wir uns konzentrieren auf das, was gerade für uns entscheidend ist, auch wenn dabei manchmal was schief geht und Wichtiges verloren geht.
Für das Gehirn ist viel wichtiger, dass es im Hier und Jetzt gute Entscheidungen treffen kann und deswegen lässt es manchmal Sachen unter den geistigen Tisch fallen, wenn man so will.
Die Erklärung war ja wohl total logisch und eindeutig, ne? Ist auch eine mega Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin mit wichtigeren Dingen beschäftigt, als daran zu denken, meinen Regenschirm mitzunehmen oder so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.